dann möchte ich Ihnen jetzt kurz die Gäste meiner heutigen Sendung vorstellen. Zunächst Nahla Sameh, schönen guten Abend. Sie ist ärztliche Direktorin des Westfälischen Zentrums für Forensische Psychiatrie an der Universität in Lippstadt-Eichelborn. Kennt vielleicht nicht jeder von Ihnen, aber dort ist die zweitgrößte Gerichtspsychiatrie überhaupt in Nordrhein-Westfalen. Nahla Sameh verfasst unter anderem auch medizinische Gutachten. Dann begrüße ich Dietmar Heubruck. Schönen guten Abend. Er lehrt am Institut für Rechtspsychologie der Universität Bremen, baute dort unter anderem auch die neuropsychologische Ambulanz für Kinder und Jugendliche auf, befasste sich mit deren Rehabilitation, schreibt regelmäßig Gutachten für die forensische Psychiatrie und berät Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem auch in laufenden Ermittlungsverfahren, was auf gut Deutsch heißt, man hat die Täter noch nicht gefasst. Und dann begrüße ich Stefan Herbach-Habort. Schönen guten Abend. Guten Abend. Er ist Kriminalhauptkommissar und Leiter von Ermittlungskommissionen. Er entwickelte unter anderem zusammen mit der Universität Liverpool das Datenbanksystem Dragnet, das mit seiner gegenwärtigen Forschung auch zu tun hat. Das Programm nennt einem nämlich den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort eines Serienmörders. Stefan Haberts neuestes Buch ist jetzt gerade im Droste Verlag erschienen und hat den Titel Das Serienmörderprinzip. Was zwingt Menschen eigentlich zum Bösen? Frau Sameh, lassen Sie uns vielleicht ganz kurz mal damit beginnen, was unterscheidet eigentlich ganz kurz, so stichwortartig, Forensik, forensische Psychiatrie und Psychiatrie, die herkömmliche Psychiatrie, die vielleicht die meisten Zuschauer so kennen?
Ja, die forensische Psychiatrie ist eine Spezialisierung der Psychiatrie und es ist eine Fachklinik, ein Fachgebiet, das sich ausschließlich mit der Behandlung psychisch kranker Straftäter befasst. Besser gesagt, mit der Behandlung von Menschen, die im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung erst zu Straftätern geworden sind. Und wir haben also die Aufgabe, Diagnostik, Therapie und Prognostik zu betreiben, also Gefährlichkeitsprognosen auch zu erstellen, wenn jemand im Rahmen einer psychischen Erkrankung, einer schweren psychischen Störung eben ein besonders hohes Risiko hat, bestimmte Straftaten zu begehen. Es kommt nicht jeder in die Forensik, eigentlich immer nur diejenigen, wo die Straftaten auch eine gewisse Schwere haben.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht zusammen mal darüber sprechen, was für Persönlichkeitsprofile von Tätern, sind ja in der Regel Männer, weniger Frauen, was für Persönlichkeitsprofile es da gibt und vor allen Dingen was für Persönlichkeitsstörungen. Sie haben ja in Ihrem Buch sozusagen den Werdegang eines Serienmörders oder überhaupt des Typus Serienmörder beschrieben. Was für Störungen sind das?
Also ich habe 15 Jahre lang darüber nachgedacht, ob es eine Theorie geben kann, die tatsächlich auf jeden Täter, auf jede Täterin anwendbar ist. Und zunächst einmal habe ich nach bestimmten Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen gesucht, sie auch gefunden, zusammengerechnet und festgestellt, also es gibt wohl eine Häufung, die vielleicht im besten Fall bei 75-80% liegt, aber daraus ein idealtypisches Täterprofil für den sogenannten Serienmörder zu entwickeln, ist mir also nicht gelungen. Was ich sagen kann, ist auch aus forensischer Sicht, dass die Persönlichkeitsstörungen bunt gemischt sind. Auch hier kann man nicht sagen, dass bestimmte Persönlichkeitsstörungen gehäuft sind und dieses Gewaltphänomen von vornherein irgendwie begleiten oder einleiten würden.
Würden Sie das aus neuropsychologischer Sicht unterstützen?
Ja, was mir in der Beschäftigung mit solchen Tätern aufgefallen ist, ist, dass es eine lange Entwicklung gibt, die in diese Richtung eigentlich schon zeigt und die damit eigentlich auch relativ früh, wenn man sie denn wüsste, erkennbar wäre. Also was mir aufgefallen ist, dass sehr früh bei den Jungen, meistens sind es ja Männer, 90% ungefähr, eine unselige Kopplung von aggressiven, gewaltbezogenen und sexuellen Fantasien stattfindet. Manchmal schon im Alter von 8 oder 9 Jahren, sogar noch früher, ist mir erinnerlich von Einzelnen. Und das ist so etwas, was dann in der weiteren Folge ausgearbeitet wird, manchmal sogar in Probehandlungen umgesetzt wird, die dann noch nicht mal immer bekannt werden, bis es dann zur ersten Tötungshandlung oder zur anderen schwerwiegenden Handlung kommt. Und dann ist eigentlich eine Kaskade in Gang gesetzt, die dann auch irgendwann nicht mehr zu stoppen ist.
Ich möchte da gerne noch einen Erfahrungswert beisteuern. Aus meiner Betrachtung ist immer wieder festzustellen, dass es in fast jedem Fall ernstzunehmende Gefahrenhinweise gegeben hat. Und in nicht wenigen Fällen von Seriensexualmördern sind diese Täter auch straffällig geworden. Mhm. Nur man hat zu diesem frühen Zeitpunkt nicht erkannt oder nicht erkennen können, dass beispielsweise jemand wie Jürgen Bartsch eben bei diesem Körperverletzungsdelikt es nicht um eine bloße Körperverletzung ging, sondern dass da schon der erste Mord eigentlich passieren sollte. Nur, dass er eben zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht emotional in der Lage war, diese Tat auch tatsächlich durchzuführen. Und das ist eine besondere Tragik.
Also ich würde es gerne aus der forensischen Psychiatrie dahingehend noch ergänzen, dass natürlich Persönlichkeitsstörungen ein bestimmter Bereich der forensischen Psychiatrie sind. Wir haben ganz viele andere Patienten, die jetzt gar nicht in dieses Thema passen, schizophrene Patienten, minderbegabte Patienten. Aber wenn wir bei den Persönlichkeitsstörungen mal gucken, die bei uns in der Klinik sind, kann man einen bestimmten Schwerpunkt schon ausmachen. Und zwar handelt es sich doch vorwiegend um sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörungen und um schwere narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Das sind Persönlichkeitsstörungen, die in ihrer individuellen Entwicklungsgeschichte sehr, sehr früh beginnen. Und wir haben gerade beim Phänomen des Serienmordes, also der Mehrfachtötungsdelikte im sexuellen Zusammenhang, natürlich es mit sexuellen Perversionen zu tun, wo also zu der Persönlichkeitsstörung auch noch eine sehr spezifische, schwere, strukturelle Fehlentwicklung in der sexuellen Präferenz, in der sexuellen Orientierung kommt.
Vielleicht sollten Sie ganz kurz nochmal sagen, weil das ja so ein Begriff ist, der auch in der Öffentlichkeit immer rumgeistert, was eine Borderline-Persönlichkeit eigentlich ist.
Ja, das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Früher hat man damit gemeint, dass es sich um Persönlichkeiten handelt, die so auf der Grenze zwischen Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie sind. Das ist nicht mehr der Begriff, den wir heute verwenden, sondern wir meinen damit eine bestimmte Persönlichkeitsstörung, die eine große Unsicherheit in ihrem Selbstbild hat, in ihrer Impulskontrolle, in ihrer Emotionskontrolle, in ihrer Affektregulation, die Beziehungen zwischen Menschen in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse aufteilt, die keine Graubereiche sozusagen kennt im sozialen Zusammenleben und aus diesem Erleben heraus ein hohes Aggressionspotenzial entfalten kann. Häufig kommt zu einer solchen Borderline-Störung auch noch eine sexuelle Identitätsstörung hinzu, sodass es hier sich um ein sehr schwerwiegendes Störungsbild der gesamten Persönlichkeit handelt und diese Persönlichkeitsstörung haben wir in der forensischen Psychiatrie relativ häufig.
Was treibt denn Menschen letztlich zu einer Grenzüberschreitung? Also wir werden da gleich nochmal, wir reden ja gleich nochmal speziell über Sexualstraftäter, aber was treibt Menschen dazu, von ihrer Fantasie sozusagen einen Punkt zu überschreiten, der möglicherweise dann nie mehr rückgängig gemacht werden kann?
Ich möchte mal sagen, unabhängig von dem Motiv, dass bei den meisten Taten mehr oder weniger offenkundig ist. Aus meiner Erfahrung sind es zwei Dinge, die entscheidend sind. Zum einen haben wir es sehr häufig mit nahezu identitätslosen Persönlichkeiten zu tun, die entweder nicht gelernt haben oder denen auch gar nicht die Möglichkeit gegeben worden ist, sich zu positionieren, sich zu artikulieren, sich überhaupt mal mitzuteilen, die also bestenfalls mitschwimmen, die wahrgenommen werden, die dann häufig aber auch subjektive Außenseiterpositionen einnehmen, weil sie auch für sich glauben, festgestellt zu haben, ich bin andersartig oder sogar abartig. Mhm. Das heißt, die erste Tat wird häufig gar nicht so sehr durchgeplant, sondern sie passiert nicht selten eher spontan. Dann passiert aber Folgendes, dass die Täter die Tathandlung als solche als sehr machtvoll erleben, endlich mal eine Position einnehmen zu können, endlich mal dieses Versager-Image loszuwerden und sich quasi in der Tat auch insbesondere dem Opfer gegenüber produzieren zu können. Und der zweite Punkt ist, und der korrespondiert damit sehr eng, dieses Machtgefühl, endlich mal das tun zu können, was man sich immer schon lange vorgestellt hat. Mhm. Und wenn solche Täter dann tatsächlich, und ich will das mal formulieren, auf den Geschmack gekommen sind, wenn also ein Mensch auf diese Art und Weise getötet hat, dann meine ich, ist eine Grenze überschritten und dieser Point of No Return erreicht.
Herr Heurbruch, Sie haben ja, das ist jetzt ein bisschen anders gelagert, aber Sie haben ja unter anderem mit dem Pferderipper zu tun. Da treffen ja manche dieser Sachen, dieser Kategorien nicht zu, eben weil es um Tiere geht.
Ja, richtig.
Was ist das für ein Täter?
Ja, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil ja auch immer die Frage gestellt wurde, wird dieser Pferderipper oder Lanzenstecher, wie er in Polizeikreisen heißt, irgendwann auch mal Menschen angreifen. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich auch Tierquäler, die später dann auch sich hochgearbeitet haben, jetzt in Anführungsstrichen gesagt, die ihre Maximalfantasie, die immer auf Menschen bezogen war, dann auch tatsächlich umgesetzt haben. Bei diesem Pferderipper sieht das anders aus. Er ist ja über diese vielen Jahre, mehr als 13 Jahre derweil, seinem Objekt, nämlich Pferden, treu geblieben. Es scheint auch kein wirklich sexuelles Motiv zu geben, was immer so in der Presse und sonst wo gemutmaßt wurde. Es sind ja eben nicht nur Stuten gewesen, sondern eben auch Hengste, Wallache, Ponys, Fohlen sogar sind zur Strecke gekommen. Also da scheint es eher darum gehen, eine Tierart, die doch mit einem großen Symbolgehalt, nämlich ein edles, ein dem Menschen fast ebenbürtiges Tier zu sein scheint, unter Dominanz zu bringen. Und es kommt noch bei dem Pferderepper etwas Besonderes dazu. Die Tatvorbereitungen sind ja nun außerordentlich ausführlich. Sind ja Tatmittel, also diese Lanzen, von denen immer wieder die Rede ist, zum Teil selber hergestellt worden in Feinarbeit. Es sind auch verschiedene Tatwerkzeuge, verschiedene Arten von Pistolen, Gewehren ausprobiert worden. Das spricht dafür, dass eine ganz bestimmte Fantasie letztendlich erreicht werden sollte. Also schon ein bisschen anders, als es bei manchen.
Okay. Es geht bei der Perversion, wenn wir auch das mal im weitesten Sinne als Perversion betrachten. Sexualität ist ja ein sehr weites Feld und hat manchmal gar nicht mehr erkennbar, für uns erkennbar etwas mit Sexualität zu tun. Also wenn wir bei der Perversion bleiben, handelt es sich ja häufig um das Thema der männlichen Identitätsstörung. Also dass die eigene männliche Identität nicht gefestigt ist, sich nicht entsprechend ausbilden konnte. Es handelt sich um Macht ganz wesentlich, das haben Sie gerade schon gesagt. Und natürlich, wenn ich 13 Jahre hunderte von Pferden erschieße und absteche und man kommt mir nicht auf die Spur und ich kann es immer wieder tun, habe ich eine unglaubliche Macht. Ja. Und ich demonstriere diese Macht bei jeder Tat neu. Und bei jeder Tat hinterlasse ich verblüffte Leute, die sagen, wer ist das nur? Mhm. Und ich bin schon wieder einen Schritt weiter. Also das gibt ein Größengefühl. Auf der anderen Seite ist es so, Perversion, wenn man mal den Begriff von Stoller, die erotische Form von Hass nimmt, ist es auch eine Reinszenierung möglicherweise einer eigenen Demütigung, die in der Kindheit, in der frühen Kindheit erlitten wurde und die sich in der Tat plötzlich in einen Triumph verwandelt. Mhm. Über diesen Mann ist ja sonst nichts bekannt. Man müsste, wenn man ihn denn kennenlernen würde, danach suchen, ob es vielleicht irgendeine sogar biografische Episode möglicherweise mit Tieren gab, die er selbst als sehr kränkend empfunden hat und wo er in diesen Delikten sozusagen dieses Trauma in einen eigenen Triumph umwandeln kann. Das ist eine typische Dynamik für Perversion.
Ich weiß, es gibt jetzt bestimmt ein paar Leute, die sagen, warum hört er jetzt ausgerechnet an der Stelle auf? Jetzt wird's ja gerade interessant und jetzt steigen wir in die Details ein. Über Kindheit reden wir gleich nochmal, würde ich vorschlagen, im Zusammenhang mit Sexualstraftätern. Zum Prognose-Thema haben wir ja gehört in dem Beitrag, und das hat mich wirklich erstaunt, ein halbes Jahr. Also für mich heißt das auf gut Deutsch, entweder wir machen Dauergutachten, also jedes halbe Jahr ein neues, oder wir können es eigentlich vergessen mit den Gutachten. Wie sehen Sie das?
Also man muss dazu, glaube ich, sagen, dass zu einer Prognose drei verschiedene Grundfaktoren gehören. Das eine ist die eigene Geschichte, die Deliktgeschichte, die eigene biografische Geschichte. Das andere ist die aktuelle soziale Situation und die Risikofaktoren. Und ein Mensch verhält sich in vielen Lebenslagen völlig unterschiedlich. Auch ein gefährlicher Mensch ist ja nicht dauerhaft gefährlich. Das meine ich nicht bagatellisierend, sondern ich meine das beschreibend. Sondern er ist einmal im Jahr möglicherweise in einer Risikosituation. Oder er ist einmal in 3 Jahren in einer bestimmten Risikosituation. Das können Sie aber nicht vorhersehen. Sondern Sie müssen das Netzwerk der Beurteilung von Risikosituationen im Leben so eng stricken, dass Sie sagen können, in den nächsten 3 Monaten wird es wahrscheinlich gut gehen. Man kann schon Risikoprofile machen, aber das ist ein Prognosegutachten wird fälschlicherweise als eine Art TÜV-Siegel verstanden, ja, wo man sagt, jetzt habe ich irgendwas, einen Toaster,
ja,
der hält 10 Jahre.
Ja, juristisch ist es ja eigentlich auch so.
Das ist aber eben nicht so, sondern es ist ein Risikoprofil und es nimmt Bezug auf bestimmte Risikosituationen, in denen sich ein Mensch unter bestimmten Umständen am ehesten wie verhalten wird und welche Ressourcen hat er, um sich anders zu verhalten.
Aber kann, ja. Ich sehe dann noch ein anderes Problem. Was Sie gesagt haben, ist vollkommen zutreffend. Das Problem ist, dass wir ja in die Zukunft hineinschauen und entsprechend prognostizieren müssen. Im klinischen Alltag sehen wir den Patienten, wir können ihn beurteilen, er zeigt ein unauffälliges Verhalten, ergibt sich so, wie wir uns das wünschen. Nur wir können, glaube ich, nur sehr schwer voraussehen, wie sich jemand dann außerhalb dieser klinischen Situation verhält, wenn er in ein Umfeld kommt, das möglicherweise gar nicht auf ihn zugeschnitten ist. Denn wenn jemand 10, 15 oder oder 20 Jahre in einer solchen Klinik verbracht hat, wer ist denn da draußen noch? Wer wartet denn auf diesen Menschen? Das heißt, wenn dieses Problem nicht abgefedert wird, dann könnte also die Prognose insofern dann auch leerlaufen.
Gut, aber Kliniken entlassen in ein geschneidertes soziales Umfeld. Sie können das im Übrigen viel leichter tun, als der Strafvollzug das tun kann. Da sind wir in einer Maßregelvollzugsklinik in einem großen Vorteil. Aber ich glaube, wichtig ist auch nochmal, man muss immer wissen, mit welchem Tätertypus, mit welchem Delikttypus, mit welcher Dynamik habe ich es zu tun. Bei Menschen mit mehreren sexuell motivierten Tötungsdelikten, die ja heute Schwerpunktthema dieser Sendung sind, ist es so, dass diese Tötungsdelikte ja häufig über mehrere Jahre verteilt gewesen sind. Und Sie können nicht sagen, dass ein Mensch aus dieser Dynamik komplett rauskommen wird. Es gibt natürlich...
Anders als ein Schizophrener beispielsweise, ja, der einmalig natürlich handelt und dann möglicherweise nicht mehr.
Den Sie behandeln können, der Medikamente nimmt, der unter den Medikamenten bestimmte Krankheitssymptome überhaupt nicht mehr zeigt. Und wo Sie ein viel größeres Maß an medizinischer Kontrolle haben.
Und es kommt natürlich ein Methodenproblem noch dazu, das wir vielleicht auch mal ansprechen sollten. Die Prognosen können natürlich bestenfalls so gut sein, wie die Methoden, die wir zur Anwendung bringen. Mhm. Und an ein oder zwei Stellen in den Beiträgen ist mir so deutlich geworden, wir beziehen uns sehr häufig auf das, was uns die betreffenden Täter im Therapiegespräch sagen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich häufig Zweifel daran, dass das, was uns gesagt wird, auch immer der Wahrheit entsprechen muss. Selbst wenn über fürchterliche sexuell-sadistische Fantasien gesprochen wird, habe ich im persönlichen Kontakt oder auch beim Sehen von Videos von entsprechenden Gesprächen immer auch den Eindruck, oder sehr häufig den Eindruck auch gehabt, dass die wirklichen Fantasien noch eine ganz andere Dimension gehabt haben. In anderen Worten, also das Rekurrieren, das Zurückgreifen auf das, was die Täter uns anbieten und das für bare Münze nehmen und für wahr hinnehmen, da an diesen Methoden müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ändern.
Wenn ich mal den Terminus des Psychopathen nenne, der etwa ja nur 5% der Täter ausmacht. Das ist jemand, der hat also keine Mitgefühle, ist analytisch extrem gut, also kann andere Menschen extrem gut einschätzen, lernt vielleicht sogar noch durch die Therapie oder den Therapeuten hinzu.
Oder die histrionische Persönlichkeit, richtig, die uns also wirklich noch fürchterlichere Dinge als geschehen sind, präsentiert im direkten Gespräch, um zu gucken, ob wir erschrecken, bleich werden und sagen, wo ist hier der Klingelknopf, ich will hier raus.
Aber können solche Leute nicht im Grunde genommen sich optimalst anpassen, also uns sozusagen das liefern an Antworten, was wir hören wollen? Und wir schreiben in unsere Gutachten, der scheint sich gebessert zu haben.
Auf genau das Problem wollte ich aufmerksam machen.
Ja, aber beim Psychopathen, also bei dem amerikanischen Begriff des Psychopathen, ist es ja doch so, dass diese emotionale Kälte sich mitteilt. Das ist etwas, was zumindest dem Fachkundigen schon sehr deutlich wird. Das ist bei einem eher narzisstisch-hysterischen Menschen vielleicht etwas schwieriger, aber bei dem Psychopathen, der ja zu einem Teil für Seriendelikte eben verantwortlich ist und eine sehr schlechte Kriminalprognose hat, da ist es doch zumindest so, dass eben diese typischen Dinge wie manipulative Interaktion mit Menschen, Oberflächlichkeit, pathologisches Lügen sich im Gespräch letztendlich doch auch deutlich klinisch mitteilen. Und die Frage ist eben immer, mit einer Deliktstruktur habe ich es zu tun? Habe ich es mit reiner Dissozialität zu tun? Das ist auch schon ungünstig. Habe ich es mit aggressiver Form von Sexualität oder sexualisierter Aggression zu tun? Geht es gar nicht um eine sexuelle Devianz, sondern um Aggression? Das kann man relativ gut behandeln. Oder habe ich es mit einer fixierten, sexuell devianten Struktur zu tun? Und da sind die therapeutischen Möglichkeiten momentan sehr begrenzt. Das muss man eben auch wissen.
Wie sind denn die Rückfallquoten? Also man weiß, Strafvollzug liegen wir nahezu bei 80% über den Daumen gepeilt. Die Zahlen, die man liest über Maßregelvollzug, die schwanken irgendwie so zwischen ganz optimistischen 10% bis hin nahezu 25%, wenn die Leute irgendwie nicht so optimistisch sind. Wie schätzen Sie das
ein? Das hängt einmal natürlich vom Delikt ab. Und dann natürlich auch über die Zeiträume, über die wir uns das angucken. Also je länger die Zeiträume umso höher ist die Rückfallwahrscheinlichkeit. Und dann gibt es immer noch so die Diskussion, was ist denn überhaupt ein Rückfall? Muss das genau die Tat sein, die dann auch in der Hauptverhandlung zur Rede gestanden hat? Oder würde es auch reichen, dass ein anderes als das eigentliche Indexdelikt begangen wird? Also irgendeine Form von abweichendem und rechtsnormverstoßendem brechendem Verhalten?
Also man muss sich jetzt nicht in einen Stammtisch hineindenken. Das Argument liegt doch eigentlich auf der Hand. Selbst wenn wir sagen, nur in Anführungsstrichen 10%, das kann ich als genialen therapeutischen Erfolg verkaufen und sagen, Mensch, 90% der Leute kriegen wir wieder hin. Ich kann auch umgekehrt sagen, 10% der Leute, die da rauskommen, schlagen auf irgendeine Art und Weise, und ich habe eben gesagt, es kann auch eine andere Art und Weise sein, wieder zu. Das ist verdammt nochmal zu hoch.
Ich möchte es doch nochmal differenzierter versuchen zu betrachten. Bei Vergewaltigern wissen wir zum Beispiel, dass das Risiko für weitere Gewalttaten nicht sexueller Art relativ hoch ist über einen längeren Zeitraum, unbehandelt. Bei Kindesmissbrauchern wissen wir, dass sie zum Beispiel außerhalb des Kindesmissbrauchs kaum andere Gewalttaten begehen. Das heißt, wenn wir uns allein schon die einschlägigen Rückfalldelikte angucken, ist es so, dass beim homosexuellen Kindesmissbraucher, der eine fixierte Neigung auf Kinder hat, über einen Zeitraum von 30 Jahren 50% wieder rückfällig werden. Eine sehr hohe Rückfallquote. Weil es eine fixierte sexuelle Neigung ist, die sie nicht so in dieser Weise wegtherapieren können. Beim Vergewaltiger muss man Vergewaltiger-Typologien unterscheiden. Und da haben Sie Typen mit einer sehr hohen Rückfallquote und Sie haben welche mit einer sehr geringen Rückfallquote. Wenn Sie sagen, 10% werden rückfällig, würde eher sagen 15-20%, im Maßregelvollzug einschlägig bei der Gruppe der Sexualdelinquenten, im Strafvollzug deutlich höher, dann heißt es immer noch, dass Sie 80% potenziell zu Unrecht wegsperren. Und das ist ein ethisches und ein juristisch-normatives Problem. Das ist keine psychiatrische Frage, sondern ist eine ethische Frage.
Eine Entscheidung der Gesellschaft.
Eine Entscheidung der Gesellschaft, im Übrigen nebenbei auch eine finanzielle Frage.
Ja, klar.
Denn dieses Wegsperren für immer ist in einer Gesellschaft schlichtweg überhaupt nicht bezahlbar.
Gut, die Therapie auch nicht, natürlich.
Naja, aber es ist natürlich so, dass ein großer Teil derjenigen, die therapeutisch erreicht werden können, dann eine große Chance haben, doch weitgehend adäquat in die Gesellschaft reintegriert zu werden.
Herr Heuberg, ich muss Sie am Ende dieser Runde noch was fragen. Also wir führen seit 2 Jahren in den Feuilletons eine riesige Diskussion über den freien Willen. Mhm. Neurowissenschaftler unterhalten sich mit Philosophen, mit Rechtsexperten und so weiter und so fort. Im Film haben wir eben gelernt, das spielt praktisch, also für den Richter, für den Strafvollzug, fürs juristische Denken überhaupt keine Rolle.
Ja, es beginnt eine Rolle zu spielen, weil zunehmend Richterinnen und Richter verunsichert sind durch diese Debatte. Also ob sie eigentlich von einer Selbstbestimmtheit des Handelns, von einem freien Willen ausgehen können oder ob sie ihr Denken, das sie sehr gut gelernt haben, nicht doch hinterfragen müssen. Und gerade an den Richterakademien werden im Moment Fortbildungen zu diesen Themen verstärkt auch angeboten bzw. nachgefragt.
Was sagen Sie als Neuropsychologe?
Ich will mal einen Kollegen, der in der internen Diskussion dazu was Interessantes gesagt hat, zitieren. Ich nenne ihn nicht, aber ich sage, was er gesagt hat. Wir können ja einen Kompromiss machen. Die Richter könnten ja im Grunde dann das Gehirn des zu Verurteilenden in die freie Wildbahn wieder entlassen, also freisprechen und den Körper des Probanden dann in den Straf- oder Maßregelvollzug überweisen. Auf den Körper kommt es ja dann ohnehin auch nicht so an.
Was zeigt, wie absurd die Trennung ist.
Ja,
okay.
Genau.
Danke. Das Projekt wird derzeit nicht von der Charité oder den Universitäten unterstützt, sondern von privaten Geldern, aus privaten Geldern finanziert, was zeigt, wie Widersprüchlichkeit, Öffentlichkeit, Politik, wir alle eigentlich mit diesem Thema umgehen. Und das Berliner Projekt zeigt ja gerade auch, dass es nicht darauf ankommt, Fantasien abzuschalten, sondern sozusagen diesen Schritt von der Fantasie zur Umsetzung dieser Fantasie zu verändern. Aber Herrn Habert quält die ganze Zeit eine Frage, wir haben uns ja unterhalten, während der Film weiterlief, die wieder eigentlich auf den Pferderipper zurückgeht.
Dann wollen wir den Mann mal erlösen. Aus Erfahrung wissen wir, dass insbesondere sexuell motivierte Serienmörder sich entwickeln, insbesondere dann, wenn sie über einen längeren Zeitpunkt agieren bzw. wüten können. Es passiert Folgendes, dass sich Perversionen entwickeln können und dann auch andere Formen annehmen können. Es passiert, dass die Täter aus Fehlern, die sie gemacht haben, lernen, dass sie sich aber auch von äußeren Einflüssen nicht frei machen können, dass sie also auf bestimmte Reize reagieren. Ich vermute, dass es auch bei diesem Pferderipper entsprechende Entwicklungen gegeben hat. Oder können Sie das nicht bestätigen?
Ja, also Sie hatten ja schon angesprochen, die Täter, die Serien begehen, lernen natürlich durch Fehler, die sie handwerklicher Art natürlich auch gemacht haben. Das gab es. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit Ermittlungswissen, weil das ja auch Täterwissen sein kann, dass man schützen muss. Aber man kann sagen, dass er sicher seine die Art und Weise der Begehung perfektioniert hat. Während er bei den ersten Taten, zumindest als es um das Lanzenzustechen ging, noch relativ wahllos zugestochen hat, also den Pferden sehr viele Wunden beigebracht hat, hatten nachher dann ein, zwei Stiche an der richtigen Stelle in der Drosselrinne gereicht, also schnell den Tod des Pferdes herbeizuführen. Also das, was man so Modus operandi nennt. Also da ist so ein Perfektionieren erkennbar. Auch ein paar Anteile von Signatur, aber darüber würde ich öffentlich natürlich nicht so gerne sprechen.
Welche Rolle spielen denn vor allen Dingen bei sexuellen Straftaten frühkindliche Traumatisierungen? Wir haben das im Film eben gehört und ich fand das selber erstaunlich, dass es eben nicht die große Rolle spielt, von der wir normalerweise ausgehen. Also es wird ja sehr oft gesagt, Kindesmisshandlung, das bedeutet, der hat in seiner frühen Kindheit selber Kindesmisshandlung erfahren.
Also da muss man, glaube ich, unterscheiden. Einmal natürlich die körperliche Misshandlung im Sinne von Prügelstrafen oder sehr drakonischen anderen Strafmaßnahmen. Und der eigene sexuelle Missbrauch, der wird tendenziell sicher eher etwas überbetont, manchmal auch zur Legendenbildung möglicherweise herangezogen. Was aber ganz wesentlich ist, ist die emotionale Verwahrlosung. Mhm. Die frühe emotionale Verwahrlosung der Täter, wir haben sehr viele Menschen, die aus wirklich schrecklichen sozialen Milieus kommen, wo die Eltern selbst nur Gewalt untereinander praktiziert haben, wo es keine geregelte Tagesstruktur gab, wo auch gar keine Erziehung stattfand. Also Erziehung im Sinne von liebevolles Führen, Formen, aber auch Regeln, verbindliche Regeln setzen. Es gab keine emotionale Vermittlung von Gut und Böse, sodass eigentlich diese Kinder in einem wertfreien, orientierungslosen Raum mit Gewalt aufgewachsen sind. Und es geht ja sogar zum Teil so weit, dass das, was wir Dissozialität nennen, also eher eine kriminelle Sozialisation, tendenziell auch als eine wirkliche psychische schwere Störung verstanden werden kann, als Reaktion auf eine solche Umgebung. Und diese Störungen finden wir eben sehr stark bei persönlichkeitsgestörten Menschen, die später auch sexualisiert Aggressionen ausleben oder auch eine sexuelle Divergenz entwickeln.
Was ja heißt, es ist zu einem großen Teil tatsächlich ein gesellschaftliches Problem.
Also es ist zumindest ja so, dass man vielleicht wissen sollte, 100 Kinder pro Jahr werden ungefähr von ihren Eltern totgeschlagen. 4 bis 5 Kinder pro Jahr kommen durch eine sexuelle, durch einen Sexualmord zu Tode. Wir lesen alle in den Zeitungen über diese 4 bis 5 Kinder, über die 100 Kinder, die pro Jahr totgeprügelt werden, lesen wir im Regelfall nichts. Wir lesen dann noch über die ein oder andere Mutter, die ihren Säugling, ein Neugeborenes, im Kühlschrank deponiert. Aber das sind Randerscheinungen. Deswegen nehmen wir, glaube ich, das Problem verzerrt wahr. Und gerade in dem Bereich der Projekte, wie die Charité es tut, da muss Prävention ansetzen, wenn uns das wirklich ernst ist.
Was ist denn mit diesem Umschlag von Fantasie in Tat? Also es gibt sexuelle Fantasien, die verglichen sozusagen am statistischen Durchschnitt der Bevölkerung abartig, pervers, wie auch immer man das nennt, sind. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass jemand zum Täter wird.
Das ist richtig, aber man muss vielleicht mal überlegen, auch so aus neurowissenschaftlicher Sicht, was ist denn die Funktion eigentlich von Fantasien? Warum haben wir Imaginationen, Fantasien? Das sind Vorbereitungen zum Handeln, so oder so. Das ist die eigentliche Funktion
der menschlichen Fantasie. Abläufe,
ganz genau. Ne? Verschiedene Szenarien durchspielen, sie verbessern in Gedanken, um dann die Handlungen möglichst effektiv durchzuführen. Also insofern haben sie immer einen Bezug zu intendierten Handlungen. Und das ist das potenziell Gefährliche auch in den Fantasien. Oder aber, wenn man es andersrum wenden will, man kann an den Fantasien sehr viel von dem erkennen, was ein Mensch eigentlich tun möchte. Das ist unser vielleicht auch präventiver Ansatz dabei oder unsere Chance.
Ja, was bedeutet das für die Prävention?
Das bedeutet, dass ich mich viel mehr mit damit beschäftigen muss, dass ich an die möglichst authentischen Fantasien schon von sehr jungen Menschen, die auffällig geworden sind, herankomme. Ich habe es mehr mit Jugendlichen und heranwachsenden Tätern zu tun, die also Tötungsdelikte angekündigt haben, zum Teil auch schon versucht haben. Und versuche eben an die Ausgestaltung ihrer Fantasie und die Genese ihrer Fantasie heranzukommen. Merke natürlich auch, wie schwer es den Betreffenden überhaupt fällt, wahrheitsgemäß dazu Auskunft zu geben, und merke, dass wir da noch nicht wirklich den richtigen Zugang haben. Aber ich denke, das wird ein Schlüssel in Zukunft sein.
Aber das Problem ist ja auch, wie wollen Sie das praktisch lösen? Wir haben es ja sehr häufig mit Persönlichkeiten zu tun, die nach innen leben.
Ja, also, richtig.
alles tun werden, die aber nicht Dritten gegenüber
aber sie handeln. Aber sie handeln. Und das ist das Interessante. Es wird sehr häufig mit den Jugendlichen oder mit den Tätern überhaupt gesprochen. Sehr selten auch mit Angehörigen oder mit anderen, die die Täter im Umfeld beobachtet haben. Weil gerade wenn Fantasien Handlungsbezug haben, das Handeln im Alltag ist beobachtbar. Und das ist vielleicht ein Ansatz, den ich in der nächsten Zeit so ein bisschen auch weiter begucken möchte. Also wie sieht das Handeln der Täter, der betreffenden Personen durch in der Beschreibung, durch andere tatsächlich aus.
Wichtig ist, glaube ich, das aufmerksame Wahrnehmen, dass es überhaupt auch ein Problem ist. Gerade im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich hat ja sehr lange die Tendenz vorgeherrscht, anzunehmen, das wachse sich irgendwie raus. Gerade eben sexuell auffälliges Verhalten. Genau. Also, dass ein Junge der Lehrerin in den Schritt greift, dass er Handtaschen wegnimmt, dass er sonst in irgendeiner Weise obszöne Anrufe macht oder Ähnliches. Wo man gesagt hat, das ist pubertäres Neugierdeverhalten, das wächst sich raus. Da kann ich auch nur sagen, es wächst sich nicht raus aus den Fällen, die ich überblicke, sondern es wächst sich eher rein. Und deswegen möchte ich das genau unterstützen, was Sie sagen. Es ist wichtig, diese Fehlverhaltensweisen in der Jugend gleich ernst zu nehmen und in einen richtigen Kontext zu setzen.
Wir haben an einer anderen Stelle hier eine Sendung über Freud gemacht. Und mit einer Quintessenz dieser Sendung war unter anderem, dass die Sexualität oder Freud die Sexualität massiv überschätzt hat. Wenn ich Sie jetzt höre, scheint das eigentlich gar nicht der Fall zu sein, sondern gerade sexuelles Verhalten ja bietet mir einen Schlüssel für das Verstehen letztlich dann auch von Straftaten. Warum ist Sexualität so eng gekoppelt mit Persönlichkeitsstörungen, Identitätsstörungen, solchen Sachen?
Also Sexualität ist natürlich nicht nur gekoppelt mit Persönlichkeitsstörungen, sondern mit den Menschen grundsätzlich.
Klar.
Nicht? Also das ist ein Menschen.
Es gibt doch gesunde immanentes. Sexualität sozusagen.
Ja, es gibt gesunde Sexualität und das ist ein ganz, ganz großes Feld. Das, was Sexualität in dem forensischen Kontext ausmacht, ist immer die Beziehungsfeindlichkeit. Es kann noch so seltsame oder obskure Techniken und Vorlieben geben, die spielen forensisch keine Rolle, wenn sie nicht beziehungsfeindlich sind. Entscheidend für das, womit wir uns alle professionell beschäftigen, ist die Beziehungsfeindlichkeit von Sexualität und die Kopplung von Aggressivität und Sexualität und außerhalb des Drogenbereiches ist der Orgasmus die stärkste sozusagen narzisstische Gratifikation, die der Körper selber generieren kann. Und das baut sich immer wieder auf. Und wenn es also Fehlverknüpfungen gibt, sei es durch deviante Fantasien oder sei es dadurch, dass andere Persönlichkeitswünsche wie Macht, Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit nicht realisiert werden können, dann kann es aber im Bereich der Sexualität eine Kopplung geben, wo das sich kurzfristig in einem Delikt, in einer Tat dann erfüllen lässt.
Oder insgesamt vielleicht so etwas wie eine Nutzenstruktur auch entwickelt. Ja, nicht? Also das Verhalten des Menschen ist natürlich auf seinen maximalen Nutzen, also Lustgewinn gehört dazu, ausgerichtet. Und da gibt es unterschiedliche Ausformungen, aber immer wieder wird so eine Nutzenstruktur erkennbar. Was ist für mich eine Gratifikation? Richtig. Und die wird durch genau die frühen Erfahrungen geprägt.
Einen Aspekt möchte ich noch anfügen. Aus meiner Erfahrung, und da werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, geht es den meisten Tätern, jedenfalls wenn wir uns im Bereich Serienmord uns das mal ansehen, geht es gar nicht um Sexualität im engeren Sinne, sondern sexuelle Handlungen werden bewusst instrumentalisiert, um sich eine Machtposition aneignen zu können. Denn aus Sicht des Täters gibt es ja nichts Probateres als diese intimste Form der Bemächtigung. Und insofern verwundert es auch nicht, dass, wenn man den Tatbestand mal beleuchtet, es sehr häufig an einer Vergewaltigung fehlt, sondern es geht den Tätern um ganz andere Dinge.
Ja, genau.
Richtig.
Okay, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Hoffe, dass wir insgesamt mit der Prävention ein bisschen vorankommen in Deutschland. Da gibt es wirklich noch viel zu tun.